Wunderschönen guten Morgen. Ich habe eine wenig herausfordernde Predigt mitgebracht. Ich bin gespannt, weil so ein Text predigt man zuallererst auch sich selbst, und ich hoffe, dass auch ihr euch auf die Reise mit mir begebt bezüglich des barmherzigen Samariters. Ich lese erstmal in Lukas 10 ab Vers 25 bis Vers 37. Also wer mitlesen möchte, Lukas 10 ab Vers 25 bis Vers 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach zu Jesus: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und er antwortete, sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihnen: So geh hin und tu das Gleiche. Nächstenliebe ist so ein kritisches Thema. Vor allem, weil wir, wenn wir an Nächstenliebe denken, gleich an all das denken, wo wir nicht Nächstenliebe geübt haben, beziehungsweise jeden Tag eigentlich die Chance haben, Nächstenliebe zu üben. Dabei, um nicht auf andere zu schließen, muss ich eigentlich nicht weit schauen, ich kann das in meinem eigenen Leben beobachten. Wenn ich so ein Thema höre, dann fallen mir all die Obdachlosen ein, wo ich Tag für Tag vorübergehe. Und ich habe auf der Arbeit, dort arbeite ich in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, mit ganz vielen Menschen zusammen, die ganz viel Hilfe bedürfen. Und hierbei sitzen auch sehr viele Ausländer und aus verschiedenen Systemen vor mir. Und ich merke, dass Teile von diesen Menschen wirklich auch das System ausnutzen. Buchstäblich, davon haben wir auch einige. Und auch seitdem ich erfahren habe, wie viel eigentlich die Leute auch, die Obdachlosen unter anderem auch bekommen, also nicht die Obdachlosen, die sich entscheiden, nicht im System zu leben, sondern alle anderen dürfen eigentlich das Asylheim nicht einfach so verlassen. Heißt quasi, es gibt sehr viele organisierte Bettelvereine und sonstiges, wo man dann auch nicht mehr weiß, okay, soll man jetzt Nächstenliebe üben oder wie geht das nicht? Und was habe ich überhaupt für ein Recht dazu, etwas auch nicht zu geben? Also es ist schon irgendwie so ein Zwiespalt, und dann hat man trotzdem im Hinterkopf den Bibeltext: Ei, eigentlich sollst du's. Und dann kommt einem manchmal diese Bibelstellen wie ein Moralapostel vor. liebe deinen Nächsten und verurteile nicht. Und ich komme mir manchmal so vor, als ob ich so mit Gott auf der Arbeit einen Dialog führe. Wenn ich sage, okay, der lügt mich wirklich nach Strich und Faden an. Das ist jetzt rausgekommen, das geht ja mal gar nicht, also ich möchte ihm jetzt wirklich nicht mehr helfen. Und dann sagt irgendwie Gott zu mir, aber das geht dich nichts an. Ich werde richten, du hast den Auftrag zu lieben. Aber der hat mich betrogen. Er weißt du, ich habe Jesus gesandt, als du mich noch betrogen hast, als wir noch Feinde waren. Aber die wollen alle uns noch ausbeuten. Kennst du wirklich die Beweggründe, was den Menschen bewegt? Ich habe auch ihn nach meinem Ebenbild geschaffen und dein Auftrag lautet, ihn zu lieben. Es ist eigentlich wirklich faszinierend, wie eigentlich das immer wieder aufrüttelt und was es eigentlich in einem selbst auch bewegt. Aber im ganzen Kontext muss man eigentlich mal drauf achten, was da drin geschrieben steht. In dem Kontext geht es jetzt nicht in erster Linie um Nächstenliebe, sondern wenn man ganz zu Beginn an Vers 25 und den ersten Abschnitt betrachtet, dort sieht man, dass einer zu ihnen hingeht und fragt, Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Und davor lesen wir eigentlich ab Vers 20, dass die Jünger ausgesandt wurden und zurückkamen und sagen, boah, in deinem Namen haben wir Geister ausgetrieben, das war so cool. Wir haben einfach so viele Wunder getan, das wollen wir immer erleben. Die kamen also richtig vom geistlichen Höhenflug, so ein Wunder nach dem anderen geschehen und die sagen, ey, das ist cool, das ist das. Und Jesus sagt ihnen, holt sie auf den Boden und sagt, freut euch nicht darüber, dass ihr Geister befehlen durftet. Freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und daraufhin antwortet einer oder fragt einer, Meister, was muss ich denn tun, damit ich ewiges Leben erhalten werde? Also es ist eine Frage, die einen einfach beschäftigt und in diesem Kontext ist dieser ganze Abschnitt geschrieben worden. Und statt dass Jesus antwortet, fragt Jesus den Menschen selbst. Und ich finde das extrem witzig, da ich als Coach arbeite, dass Jesus wirklich vollkommen in die Rolle des Coaches fällt und den Menschen selber zu dieser Antwort fallen lässt und die Frage zurückgibt, was meinst du? Was meinst du selbst, wie man das ewige Leben bekommt? Und da die Juden jeden Morgen und jeden Abend Deuteronomium 5, Vers 6 zitieren, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und mit ganzem Gemüt, lag diese Antwort ihm ganz schnell auf der Zunge. Und warum ich das auch so vorgelesen habe, in Diskurs weiterhin, führt ihn Jesus sehr wahrscheinlich auch zu der zweiten Aussage und deinen Nächsten wie dich selbst, weil das steht in einem anderen Abschnitt. Wurde wahrscheinlich vom Autor so zusammengefügt und bildet eine super Zusammenfassung des Gesetzes, das Jesus auch einem so gegeben hat. Und er sagt, du hast richtig geantwortet, geh hin und tu das und dann wirst du Leben haben. Und das Spannende ist im Vers 29, er wollte sich aber selber rechtfertigen. Warum will er sich rechtfertigen? Das ist eigentlich auch eine interessante Frage, worüber ich gestolpert bin. Und indem er sogar fragt, wer ist denn mein Nächster? Und hierbei geht es darum zu sagen, okay, dadurch, in der jüdischen Kultur, wenn ich nicht verstanden habe, wer mein Nächster ist, dann trifft mich auch noch keine Schuld, dass ich das bisher nicht so gelebt habe, wie ich es gelebt habe. Ganz ehrlich, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, würde ich fragen, ich habe keine Ahnung, wie ich meinen Nächsten lieben soll. Die ganze Situation auf der Arbeit, mit den ganzen Menschen, die Not und Leid auf der Straße umgehen sind, frage ich mich, wie soll ich von mir aus aufbringen, die Menschen, die so viel Mist bauen, die zu lieben? Und das wäre eigentlich eine valide Antwort gewesen, aber er sagt eigentlich, versucht sich damit rauszureden, ich habe nicht gewusst, wer mein Nächster ist. Aber trotz dessen ist es eigentlich eine komplett entspannte Frage und er stellt dann hier diesen Kontext über den barmherzigen Samariter und die ist unglaublich polemisch. Die Samaritaner, wir wissen nicht ganz genau, wo die hergekommen sind, ob die wirklich vom Assyrischen Reich eingepflanzt worden sind, weil wir haben viele Jahre keine Aufzeichnung von denen. Wir wissen nur, dass es nicht unbedingt sicher war, durch deren Land zu reisen. Mehrfach wurden Juden überfallen. Und wiederum, Juden haben Rückschlag gegenüber den Samaritern oft auch durch aggressive Handlungen vergolten, beziehungsweise durch die politische Machthaber. Die Juden haben deren Tempel zerstört und es ging hin und her und es ist echt nicht unbedingt sehr friedlich abgegangen und es ist eigentlich eine Stufe zurück, extrem polemisch und polarisierend. Es ist so, als wenn man erzählen würde im Dritten Reich, und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, ob ich das so erzählen darf, ein Jude wird aus seinem Versteck getrieben im Dritten Reich und geht zu einem Befreundeten, wo er weiß, der ist Rabbi, der ist einer in seiner Synagoge, der lehrt. Er muss um Leib und Leben flüchten, aber aus Angst davor, selber entdeckt zu werden, nimmt ihn nicht auf, ignoriert ihn und lässt ihn weiterrennen. Er flieht dann zu jemand anderen, einem Landsmann, und bittet um Hilfe, bekommt sie aber nicht. Und es ist dann so, als ob ein Nazi ihn sieht, Mitleid bekommt und ihm einen Ort zeigt, wo er sich verstecken kann. Und danach noch nach ihm schaut, ob er alles hat und ihm das Weitere gibt, was er braucht, um weiter zu überleben. Ungefähr so polemisch kann man sich diesen Text vorstellen. Ohne wertend dabei sein zu wollen. Und das Spannende ist, dass hierbei danach gesagt ist, wer war denn der Nächste? Also wieder stellt er das im Raum. Und er sagt, eigentlich der unter die Räuber gefallen ist und der Barmherzigkeit geübt hat. Und so sagt er, du weißt, wer der Nächste ist. So geh hin und tu das Gleiche. Und hierbei vermischt man zwei Gedankenströme. Man denkt, okay, wir sind aufgefordert, so zu handeln. Und dann werden wir Leben haben, beziehungsweise sind wir Christen doch angehalten, so zu leben. So haben wir doch auch die Bibelstelle, dass am Ende des Lebens viele zum Jesus kommen werden und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Sollen wir nicht eigentlich auch an deinem Tisch sitzen? Und Jesus sagt, das, was ihr den Geringsten getan habt, beziehungsweise nicht getan habt, ob ihr Leute im Gefängnis besucht habt oder das habt ihr mir getan. Und vielen wird am Ende sagen, ich habe euch nicht gekannt. Und das baut gefühlt einen riesen Druck auf, diese Gedankenlinie. Aber man muss hier unterscheiden. Jesus sagt, hier reagiert auf jemanden, der von sich aus fragt, was soll ich denn tun, damit ich in den Himmel komme? Und er fragt eigentlich, was steht im Gesetz geschrieben? Vor allem in der Hinsicht, dass er ein verhärtetes Herz bereits hat und Jesus versuchen möchte. Vielen hat Jesus gesagt, ihr könnt das Gesetz nicht erfüllen. Warum nicht? Weil ihr nicht die Kraft habt, das Gesetz von euch aus zu erfüllen. Und das ist eigentlich total spannend. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Du kannst nicht durch deine Wege, Leben bekommen. Und so ist das Gesetz geschrieben worden, wenn das Gesetz 100% erfüllt würde von einem Menschen, ist das der Weg, in dem man auch das Leben erwirken kann. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, So müsst ihr handeln, oder das ist der einzige Weg, beziehungsweise das ist das, wie jeder Christ handeln soll. Nicht, dass keine Nächstenliebe geübt werden soll, aber zu diesem Thema komme ich nochmal. Hier geht es also zu jemandem, der aus dem jüdischen Gesetz jemanden versucht, Jesus, und fragt in diesem Kontext, wie kann ich Leben erwirken? Und er antwortet, wenn du das Gesetz erfüllst, das du aber eigentlich nicht erfüllen kannst, wirst du Leben haben. Und das Gesetz ist ziemlich hoch angesetzt. Und Paulus sagt hier eigentlich, wenn das Gesetz aber so hoch angesetzt ist, dass es keiner schaffen kann, bringt nicht das Gesetz Tod. Und dann hat er gesagt, das Gesetz ist eigentlich dafür da, dass wir erkennen, dass wir Jesus eigentlich brauchen, dass wir es von uns nicht schaffen können, dass wir merken und dann zum Kreuz schauen. Das ist der ganze Kontext da hinten dran, wo Jesus immer wieder sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen und nur durch mich könnt ihr Leben haben. Jesus stellt diesen ganzen Gedankenspur dar und wir können auch nur aus Glauben und dadurch, dass er uns reinspricht, Leben bekommen. Und so muss man definitiv auch vorsichtig sein, zu überlegen, wer ist denn mein Nächster? Vor allem total spannend finde ich, dass in Lukas kurz danach die Geschichte von Maria und Martha genannt wird, wo Maria und Martha Jesus beherbergen. Martha tut und macht und schafft und kocht, bewirtet die Gäste und Maria sitzt zu Jesus Füßen und hört einfach zu, weil es sie bewegt. Und Martha sagt, könnte Maria mir nicht helfen? Und Jesus sagt, hey, sie hat das rechte Teil erwählt, sie macht es richtig. Ich werde sie nicht auffordern, dir zu helfen in dem Moment, wo man dann fragt, okay, war nicht Maria Martha als Nächster? Also, wie funktioniert das? Und dort kommen wir wieder zu dem Kontext, dass wir nicht unbedingt immer wissen, wer unser Nächster ist. Es ist nicht immer der Hilfe schreit. Nicht immer der offensichtlich als Obdachlose da liegt. Heißt nicht, dass wir nicht aus der Verantwortung genommen werden. Aber Nächster ist nicht unbedingt immer das, was wir denken, was Nächster ist. Und wenn wir in den Text zurückschauen, darf man auch nicht unbedingt jeden verurteilen, der daran vorbeigeht. Natürlich, es laufen drei Personengruppen an diesen Menschen vorbei. Ein Priester und ein Levit. Schauen wir uns kurz diese zwei Leute an. Ein Priester und ein Levit unterscheiden sich eigentlich nicht voneinander. Der Priester ist im aktiven Dienst, heißt quasi, er übt priesterliche Tätigkeit. Alle aus dem Hause Levit üben eigentlich in einem 24-Monate-Rhythmus irgendwann priesterliche Tätigkeit. Also der Priester, wenn er jemanden anfasst, vor allem mit Blut und verschiedenen Sachen in Berührung kommt, macht er sich unrein. Also ihm tatsächlich zu helfen, könnte tatsächlich ihn vom Dienst disqualifizieren und vielleicht war er auch spät dran, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht unbedingt immer eine einfache Situation, während über der Levit nicht im aktiven Dienst war und dementsprechend nicht eine Ausrede unbedingt hat. Die beiden gingen vorüber. Das, was mich faszinierend finde, ist nicht unbedingt, dass der Samariter hier auf der Reise war. Ja, es geht hier um Polemik. Aber das, was ich faszinierend fand, ist, es jammerte ihm. Er hatte Mitleid. Irgendwas sprach ihn an und sagt, hey, wenn du dich nicht kümmern musst, es kümmert sich keiner und er wird sterben. Und so haben wir sehr oft einen Beistand in unserem Leben. Nennt sich Heiliger Geist, der uns zu uns in verschiedenen Lebenssituationen immer wieder spricht und uns anspricht, was sollen wir eigentlich tun? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir gerade auf einem schiefen Bahn oder Abwägen geraten, ist es eigentlich sehr oft der Heilige Geist, der an uns anstupst und sagt, das war nicht so richtig, entschuldige dich mal. Jeder Mensch hat dieses Gewissen, aber wir haben wirklich den Heiligen Geist, der uns auch nochmal auf die richtige Bahn führt. Und in dieser Hinsicht möchte ich, anstatt zu sagen, helft jeden, läuft überall vorbei und spendet, vor allem in dieser Situation, dass wir auch manchmal nicht unbedingt ja, viel Geld besitzen, beziehungsweise so viele Menschen da draußen sind, dass die Hilfe niemals ausreichen wird. Und manchen Menschen kann man nicht helfen. Und wie gesagt, es sind auch Bettlergruppen und so unterwegs, dass wir Gott im Gespräch sind und uns ermutigen lassen zu fragen, was ist denn dran? Dass wir im offenen Kommunikationsaustausch mit Gott immer wieder treten und sagen, Heiliger Geist, was möchtest du mir denn sagen? Ist es jetzt dran, etwas zu geben oder nicht? Weil der Heilige Geist und Gott, er prüft die Herzen und er kann uns sagen, was recht und richtig ist. Und das finde ich eigentlich ein generelles gutes Tool, um zu überprüfen, wer ist mein Nächster und wer nicht. Aber in dem ganzen Text, um nochmal darauf zurückzukommen, geht es also um die Unterscheidung, was kann ich selber tun? Und wir wissen eigentlich, was wir tun müssten, was eigentlich richtig wäre. Und ich merke auf der Arbeit, dass ich das nicht von mir aus erbringen kann, dass wenn jemand echt mich quasi knallhart anlügt und ich komme dahinter und sowas, dass ich echt damit ein Problem habe. Aber trotz dessen ist jeder Mensch, ja, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren, und hat uns diese Barmherzigkeit erwidert, als wir tot quasi am Wegesrand gelebt haben. Und ich muss mich wirklich, und das hat mich am meisten bewegt, immer wieder diese Liebe, diese Veränderung im Herzen und Sinne bei Gott abholen. Ich kann es nicht allein. Ich kann diese Liebe nicht leben. Ich glaube, keiner kann das. Und zu Gott zu sagen und zu sagen, hey, ich habe da echt Mist gebaut. Himmlischer Vater, ich gebe mein Herz, ich gebe es neu dir. Ich habe gesündigt, aber kannst du nicht mir mein Herz und Sinn erneuern, auf dass es mir möglich ist, den Nächsten zu lieben? Und Gott sagt zu, dass er Herzen und Sinne erneuern wird, dass er das Werk, das er in euch angefangen hat, zu Ende führen wird. Bis an den Tag, an dem er wiederkommt. Und lasst uns einfach, vor allem jetzt in den Abendmahl, was wir nehmen, uns das immer wieder bei Gott abholen und sagen, diese Liebe, mit der du uns geliebt hast am Kreuz, verändere uns. Wasch uns rein, mach unser Herz neu weich, auf dass wir in unserem Herzen und Sinne auch diese Liebe erleben können und diese Liebe leben können. Ich möchte also nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Die Geschichte des barmherzigen Samariters beginnt mit einem Schriftgelehrten, der Jesus versuchen möchte. Er fragt, was kann ich tun, um ewiges Leben zu erwirken? Und er, Jesus, fragt, was steht denn im Gesetz? Das Gesetz sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, aber liebe auch deinen Nächsten wie dich selbst. Und auf die Frage denn, wer denn mein Nächster ist, geht es ihm eigentlich darum, sich zu rechtfertigen, dass er nicht weiß, wer sein Nächster ist. Und er antwortet, dein Nächster ist wie der barmherzige Samariter. Du weißt es. Du weißt, wer dein Nächster ist. Der Heilige Geist zeigt es jedem einzelnen Menschen, wer unser Nächster ist. Und es ist nicht unbedingt der Nächste, der uns immer so augenscheinlich auftaucht, wer mein Nächster ist, wie bei Maria und Martha wir gesehen haben. Selbst wenn man so lebt, wenn man sagt, okay, ich möchte meinen Nächsten lieben, haben wir festgestellt, dass es nicht unbedingt wir sind, die immer in der Lage sind, Jesus zu lieben, sondern dass wir wirklich auf Gottes Liebe, auf Gottes Erneuerung unseres Herzens und Sinnes angewiesen sind. Und in dem Sinne, lasst uns das Abendmahl nehmen, um wirklich bewusst dort unsere Verfehlungen einzustehen, wo wir es nicht geschafft haben, jemanden zu lieben, unseren Nächsten. Und wirklich Gott bitten, dass er unser Herzen weich macht, dass er uns diese Liebe schenkt, sodass wir aus seiner Kraft heraus diese Liebe leben dürfen und können. Ich möchte einfach nur mal ganz kurz beten. Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Erde, damit wir Leben haben dürfen. Dass du uns so sehr geliebt hast, als wir ja so viel Mist gebaut haben und Schuld auf uns geladen haben. Es ist unglaublich, wie sehr du von Herzen jeden einzelnen Menschen von uns liebst. Ich bitte dich, dass du uns einfach, vor allem in der nächsten kommenden Woche, dass du uns wirklich diesen Austausch mit dir und dem Heiligen Geist, ja, dass du uns den schenkst, dass der uns auf Sachen aufmerksam macht, wo wir noch in Verfehlungen leben, ja, dass du uns das wirklich die Augen öffnest. Vater, erneuere unsere Herzen und Sinne, sodass wir verändert werden und dass unsere Leben tatsächlich Spiegel von dem sind, wer du bist und mit welcher Liebe du uns gelebt hast. Danke, dass wir einfach dich kennen, dich lieben und dass wir dann gleich das Abendmahl nehmen dürfen. Amen.